Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Gleich ein Anruf in Kiew, um zu erfahren, wie Kunst den Widerstandsgeist gegen die Aggressoren stärken kann. Dann telefonieren wir mit Schweden, wo sich Schriftsteller bei einem internationalen Treffen für ihre verfolgten Kollegen im Iran und in Russland einsetzen. Dann sind wir im Bundestag, wo heute ein wichtiges Museumsprojekt besprochen wurde. Und wir stellen den deutschen Oscar-Kandidaten vor. Russland treibt den Krieg weiter voran. Die Annexionen im Osten könnten in den nächsten Stunden schon Wirklichkeit werden. Und dennoch kämpfen auch Künstlerinnen und Künstler gegen das immer noch Unfassbare und tun sich international zusammen, sowie auf einer Künstlerplattform mit dem Titel Anti-War-Coalition.art. Dutzende Künstler aus der Ukraine sind dabei, aber auch aus Belarus und aus Serbien, aus Deutschland, aus Polen. Sie zeigen dort ihre Arbeiten gegen den Krieg, etwa diese Soundarbeit von Sascha Kurmas, Jahrgang 86 aus Kiew. Alarming Symphony. Alarming Symphony, so heißt dieses Stück von Sascha Kurmas aus Kiew. Heute wurde in Karlsruhe am dortigen Zentrum für Kunst und Medien diese Plattform vorgestellt, wo diese Arbeit unter anderem zu erleben ist und viele andere mehr. Und die Frage gestellt, was eigentlich Kunst in Kriegszeiten erreichen kann. Eine der Kuratorinnen dieser Plattform ist Tatjana Kotschubinska. Ich habe sie kurz vor der Sendung in Kiew erreicht. Good evening, Tatjana.
Good evening.
Sie sind gerade in Kiew, aber eher aus persönlichen Gründen. Sonst sind Sie ja viel auch in Deutschland, auch in Karlsruhe, international unterwegs. Im Moment überschlagen sich ja die politischen Ereignisse mit den Fake-Referenden im Osten der Ukraine, mit einer vermutlich anstehenden, dann auch offiziellen Annexion durch die Besatzer. Dieser Krieg scheint kein Ende zu nehmen. Wie empfinden Sie diese Situation im Moment als Kuratorin, als Bürgerin, diese sich zuspitzende Situation?
Of course, as a citizen, I perceive the situation in a very horrible way. And at the same time, I can feel, in a way, helplessness, because something which is going on, like some territories of Ukraine, first are being occupied and then being just annexed. And then some fake referendums are being made, like people are oppressed.
Gerade auch als Bürgerin, sagt sie, fühlt sie sich da zum Teil hilflos. Sie empfindet es als eine wirklich schreckliche Situation, was diese Fake-Referenden angeht und die bevorstehende Annexion. Und das ist eine Situation, die sehr schwierig auch gerade zu ertragen ist.
And also, like for example, a few weeks, 2 weeks ago, a thermal power plant was bombed. This power plant was responsible for 3 huge regions in Ukraine. So it means like people didn't have electricity.
Besonders schwer ist es für sie zu ertragen, zu sehen, wie auch Infrastruktur zerstört wird durch die russischen Besatzung, durch die russische Kriegsführung, Kraftwerke, aber auch Krankenhäuser, Stromzufuhr, die Infrastruktur ist beschädigt. Das geht wirklich auch an die Existenz, nicht nur, dass Menschen dabei natürlich auch zu Tode kommen, sondern auch, dass in Krankenhäusern eben die Versorgung nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Gleichzeitig aber auch die immense Drohung durch Russland, eben auch Atomwaffen einzusetzen. Das sind alles Dimensionen, die diesen Krieg im Moment, diese Situation im Moment ausmachen.
And if to continue answering your question, being a curator.
Und als Kuratorin, sagt sie, wenn sie dann auf die Frage antworten würde, wie sie die Situation, die aktuelle Situation im Moment empfindet, dann muss sie auch sagen, dass sie da sich hilflos fühlt, durchaus auch sprachlos. Die Ausstellungsprojekte, die sie für dieses Jahr eigentlich vorgesehen hatte, sind erst einmal blockiert, aber sie investiert die meiste Zeit, die meiste Aufmerksamkeit und Arbeit in diese Anti-War-Coalition, in dieses Portal, über das wir hier reden, was ja auch Anlass ist unseres Gesprächs. Und das soll auch über den Krieg hinaus, über diesen konkreten Krieg in der Ukraine hinaus auch wirken als ein Archiv, als auch ein Ort, wo Gesellschaftsanalyse stattfindet, wo stattfindet, zu sehen, wie Unterdrückung stattfindet in verschiedenen Orten. Und das ist ein Projekt, was sie auf jeden Fall über diese aktuelle Phase hinaus fortführen möchte. Ein langfristiges Projekt.
Not only in Ukraine, but all around the world.
Was mir aufgefallen ist, Tatjana Kopaczynska, dass bei der Anti-War-Coalition, bei diesem Portal, diesem Projekt, sind viele Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine, aus Belarus, es sind auch deutsche Künstler dabei, aber es sind keine russischen Künstler dabei. Ist das eine ganz bewusste Entscheidung?
I do understand that it looks this way right now, but I have to say how this project operates. So the project Anti-War Coalition, it operates in two main directions. So the first direction is the online platform where we collect different artistic statements from the artists from all over the world.
Diese Online-Plattform der Anti-War Coalition, diese Plattform für Künstlerinnen und Künstler, die sich eben gegen den Krieg einsetzen, sagt Tatjana Kopaczynska, hat verschiedene Aspekte. Zum einen ist es natürlich auch die Möglichkeit, sich dort offen zu beteiligen. Es gibt einen Open Call, wo also jeder und jede auf der ganzen Welt dort etwas einreichen kann, Kunstwerke einreichen kann. Aber auf der anderen Seite werden auch Künstler ganz aktiv eingeladen und sie hat grundsätzlich nichts dagegen, natürlich, dass sich da russische Künstlerinnen und Künstler beteiligen. Sie ist dagegen, auch die russische Kulturszene zu isolieren, aber sie hat eben auch Erwartungen durchaus. Zum Beispiel das Thema Dekolonisierung Russlands, also ein sehr vielfältiges Land, ein multiethnisches Land, wo eben nicht nur die russische Kultur eine Rolle spielt, sondern auch viele andere Kulturen. Dagestan erwähnt sie als ein Beispiel, also diese Teilrepublik, die sehr muslimisch geprägt ist im Süden Russlands, da wo die Proteste gegen die Mobilisierung von jungen Männern ganz besonders stark sind. Und da erwartet sie eigentlich, dass so etwas auch wahrgenommen wird, die Unterschiede wahrgenommen werden, dass es auch thematisiert wird. Das würde sie ganz besonders interessieren. Und ansonsten gibt es da durchaus Künstlerinnen und Künstler mit russischem Hintergrund auf dieser Online-Plattform der Anti-War-Coalition.art, die aber einfach keinen russischen Pass mehr haben, beziehungsweise eine andere Staatsbürgerschaft und deswegen dort vielleicht nicht sofort erkennbar sind.
Till this moment, like for example, we didn't have the artwork dealing with these subjects, or there might be some Russian artists present on the platform, but who have a different citizenship right now. And also with participation of the Russian artists, for example, there is also a fear of being trapped by this discourse of fraternal peoples.
Und was eben auch noch wichtig ist, dass sie eine Debatte um angebliche Brudervölker, also Russen, Ukrainer, Belarusen vermeiden möchte, weil das offenbar immer wieder auftaucht. Davon will sie sich komplett lösen. Da hat sie Angst davor, dass das wieder entstehen könnte. Sie erwartet eben von russischen Teilnehmern, dass die sich eindeutig davon distanzieren. Und gleichzeitig sieht sie eben auch, dass gerade die Regionen, zum Beispiel im Osten der Ukraine, die ja eigentlich kulturell durchaus Russland verbunden sind, schon mit der Sprache, ganz besonders betroffen sind vom Krieg und eben bombardiert werden. Also das ist alles Teil auch des Diskurses, was diese Online-Plattform angeht.
It's really important to avoid this discourse of being fraternal peoples, but to show that we are like all Ukraine, Belarus, they are sovereign states.
Aber vielleicht machen wir es mal ein bisschen konkret, Tatjana Kopaczynska, wenn wir jetzt diese Plattform uns anschauen, die ja heute auch nochmal in Karlsruhe im Zentrum für Kunst und Medien vorgestellt wird, antiwarcoalition.art. Die Frage ist ja, die heute da auch diskutiert worden ist in Karlsruhe, was kann Kunst eigentlich wirklich bewirken in diesen Kriegszeiten? Also, was kann denn diese Plattform, haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele für uns auch, was kann denn diese Plattform tatsächlich, was kann Kunst in so einer Zeit, wo die Kriegslogik offenbar alles überrollt, tatsächlich bewirken?
Like, unfortunately, I cannot say that art can really perform in a very efficient way. Like, I think there could be two possibilities. Like, on the one hand, it could be a very radical gesture and art should go in public space and art could be...
Also, Kunst kann vermutlich den Krieg nicht aufhalten, aber Kunst kann natürlich Probleme zumindest beschreiben, sie hörbar machen, sie sichtbar machen. Das kann Kunst zum Beispiel auch mit radikalen Gesten, die natürlich vor allem im öffentlichen Raum sich anbieten. Und diese Plattform, die Anti-War-Coalition.art, soll eben auch ein Werkzeug sein für spätere Jahre. Also wenn es nicht, wie sie schon bitter feststellt, zu einem Atomkrieg kommen sollte, dann wird etwa in 10 Jahren zum Beispiel diese Plattform dann eben auch als Archiv da sein, um zu sehen, was möglich ist, was Kunst auch bewirken kann.
In 10 years, if nuclear war doesn't happen, like it's really an archive of powerful archive for different statements that we can use as a tool to analyze politics, to analyze the world and to analyze society. Like, for example, one Serbian artist, Vladimir Miladinovic, who will be talking today.
Sie erwähnt auch Beispiele von Kunstwerken, auch von Künstlerinnen und Künstlern, die heute Abend in Karlsruhe zum Beispiel auch dabei waren. Vladimir Miladinovic zum Beispiel aus Serbien, ein Künstler, der sich auch die Massaker während des Jugoslawienkriegs zum Thema gemacht hat und Dokumente aus den Jugoslawien-Kriegstribunalen genommen hat und sie künstlerisch verfremdet hat, zum Beispiel mit Kohle, Zeichnungen und vielem anderen mehr, das auch in andere Dimensionen gebracht hat. Und dadurch es ihm gelingt, also auf der Grundlage auch dieser Dokumente, dieser realen Dokumente aus dem Krieg, das künstlerisch zu verarbeiten und es so auch für seine Kunst zu nutzen. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Probleme angesprochen werden können, wie tatsächlich auch Dinge thematisiert werden können durch die Kunst. Disturbed Soil, so heißt seine Arbeit.
Same time, for him, art is also a tool to open up the memory and to speak about very conflicted and problematic things in society. So art becomes here a tool to reveal the crimes of the past.
Dann wünsche ich viel Erfolg weiter mit Ihrem Portal. Viele Grüße nach Kiew. Tatjana Kochubinska, die Kuratorin von antiwarcoalition.art. Thank you so much for this talk. And thanks for presenting backgrounds about this online platform, antiwarcoalition.art. And greetings to Kiev. Mm-hmm. Thanks so much.
Yeah, thank you.
Kunst in Kriegszeiten also. Und das beschäftigt uns auch noch ein bisschen. Eine Zensur findet nicht statt. Was für ein herrlicher, gebieterischer und auch ein bisschen poetischer Satz. Eine Zensur findet nicht statt. Artikel 5 Grundgesetz. Leider nicht überall auf der Welt gültig. Und so hat die Schriftstellervereinigung PEN seit 100 Jahren viel zu tun. Ihren Geburtstag feiert der internationale PEN gerade in Uppsala in Schweden bei seiner Jahrestagung nach. Zu Pandemiezeiten ging das nicht. Und dort erreichen wir am Telefon Regula Fenske, Mitglied im Präsidium. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie kann man sich die Atmosphäre vorstellen? Es ist ja das erste direkte Treffen seit Pandemiezeiten.
Es ist überwältigend. Es ist richtig großartig. Es sind alle so glücklich, dass wir uns endlich wiedersehen. Man muss ja auch sich den PEN ein bisschen wie eine große Familie vorstellen. Eine globale Bewegung mit vielen Menschen, die sich ja seit Jahren kennen, für dieselben Ziele arbeiten und sich auch für Autoren engagiert haben, die jetzt hier sind, die wir frei bekommen haben. Und alle liegen sich auch in den Armen und man ist einfach sehr, sehr froh, wieder beisammen zu sein. Wir wollten ja schon vor 2 Jahren in Uppsala tagen und das war dann pandemiebedingt nicht möglich. Und es ist einfach wirklich richtig überwältigend, jetzt hier endlich beisammen zu sein.
Ja, also alle liegen sich in den Armen, sagen Sie. Wie schlagkräftig ist der internationale PEN im Moment?
Also der PEN wird mehr denn je gebraucht und wir sind eine starke Bewegung mit vielen, vielen engagierten Menschen. Und natürlich braucht man immer auch Unterstützung. Das ist ein Problem für alle NGOs, dass durch die Pandemie und durch die Situation der Welt auch die Frage der Finanzierung zum Teil schwieriger geworden ist. Man hat nicht so gut Fundraising betreiben können, weil keine Veranstaltungen stattfinden konnten. Also von daher kann man natürlich immer noch sehen, dass wir stärker werden. Aber wir sind eine sehr, sehr starke Bewegung. Und das Thema ist ja die Macht der Worte, the power of words. Und die Stärke von Worten ist eben auch fantastisch. Und das merkt man ja bei den Reden auch. Also weil ich eben sagte, wir liegen uns in den Armen. Aber wir fallen uns auch ins Wort und hören uns aber auch wieder zu.
Weil Sie sagen, fallen ins Wort, also da sprechen Sie vielleicht doch etwas an, dass der PEN ja durchaus auch, zumindest in Deutschland, eine gewisse Krise durchmacht. Da gab es ja eine Abspaltung, darüber haben wir schon gesprochen. PEN Berlin und vieles andere mehr. Also sind Sie sich eigentlich, um mal auf der internationalen Ebene zu bleiben, sind Sie sich bei den Grunddingen, was die Freiheit des Wortes angeht, was die Verteidigung der Freiheit des Wortes angeht, in allen Belangen einig?
Also es herrscht natürlich große Einigkeit auf der Basis unserer Charta. Und dann gibt es aber auch immer wiederum Abweichungen und Konflikte, über die man dann auch heftig diskutieren muss. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen im Moment.
Was ist das zum Beispiel?
Ja, etwa es gibt 3 PEN-Zentren in Russland, Penn St. Petersburg, Penn Moskau und den russischen Penn. Und was den russischen Penn angeht, da finden wir doch im Moment die Position nicht akzeptabel, die sehr auf Putin-Linie sind. Aber ich finde doch, jetzt im Moment möchte ich erstmal betonen, dass wir ja auch den Grundsatz haben, wir sind uns daran einig, dass wir nicht immer einig sein müssen. Heute hat der kanadische Kollege in einer sehr spannenden Sitzung über Probleme des globalen Südens Oscar Wilde zitiert, ein Zitat, besser 100 Kämpfe als einen Krieg. Und das war eigentlich ein ganz schöner Satz, der dann vielleicht auch mal passt.
Weil Sie jetzt Russland erwähnt haben und weil Sie den Krieg erwähnt haben, also angesichts dieser Situation, in der wir uns in Europa befinden, dass Russland den Krieg nach Europa zurückgebracht hat, geht es ja, glaube ich, wirklich ums Ganze. Welche Rolle kann da das freie Wort, die Literatur, die Kunst, auch der Pen spielen?
Also wir sind natürlich immer wieder dabei, dann für den Frieden einzutreten und Forderungen zu stellen. Und es gibt eine Resolution, die jetzt in den nächsten Tagen diskutiert werden wird, zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Aber das betrifft natürlich auch andere Gegenden der Welt. Es gibt ja auch noch andere Kriege und andere Konflikte, die uns wirklich auch Sorgen machen und die uns insgesamt, wo man insgesamt immer wieder sagen muss, ja, aber wenn die Worte nicht so eine große Rolle spielen würden, dann würden sie nicht so unterdrückt. Also etwa auch der Klimawandel wird ein großes Thema auf diesem Kongress sein. Und hier der schwedische Penn hat nun wiederum zur Situation in Schweden auch einen sehr interessanten Report vorgelegt. Die Themen, die hier sind, Hassrede im Internet ist ein großes Thema. Die Verschwörungstheorien, auch der chinesische Einfluss zum Beispiel auf schwedische Medien. Also da sind viele Themen, die insgesamt eine Rolle spielen. Und natürlich der Krieg gegen die Ukraine, der beschäftigt uns alle und da ist die Solidarität natürlich groß. Mhm.
Können Sie denn dissidentischen russischen Künstlern, Schriftstellern, Autoren helfen?
Das haben wir schon getan, auch im deutschen Pen zum Beispiel, indem wir die russische Dichterin Angelina Polonskaja in unserem weitesten Exile-Programm hatten. Und das machen natürlich auch andere Zentren, die skandinavischen Länder, aber auch andere arbeiten viel mit ICON zusammen, Städte der Zuflucht. Und das ist natürlich ein großes Problem jetzt mit der Frage der Visa und was da alles mit zusammenhängt. Der schwedische Pen, das habe ich jetzt erst gelernt, die dürfen nicht für Visa-Lobby-Arbeit betreiben, weil das dann wieder Einfluss auf die Politik bedeuten würde. Also da gibt es viele Themen, wirklich auch ganz praktischer Natur, die diskutiert und ausgetauscht werden.
Wie ist es mit der Lage im Iran? Haben Sie da Kontakte zur Kulturszene, zu den Schriftstellern und können da was tun?
Ja, das haben wir, weil ja auch wiederum Iraner im Exil Teil der Bewegung sind und hier anwesend sind. Und gestern habe ich an der Sitzung des Women Writers Committees teilgenommen. Da haben wir noch spontan eine Resolution verabschiedet, die wir dann jetzt auch in die Generalversammlung einbringen. Eine Botschaft der Solidarität an die Frauen, aber auch alle Menschen im Iran, mit denen wir Schulter an Schulter stehen. Und das erfüllt aber auch die Kolleginnen, die hier aus dem Iran sind, mit großer Hoffnung, was da passiert. Also es ist viel Trauriges, viel Schmerzliches, was man hört. Auch heute der Kollege aus Uganda sprach zum Beispiel, Kuba, Nicaragua. Aber dann gibt es auch wieder Hoffnung.
Wo gibt es Hoffnung?
Ja, im Iran zum Beispiel.
Dass man da helfen kann, dass es da eine Energie
dass
gibt.
Da selber was passiert. Das Helfen klingt ja auch immer so paternalisierend. Das ist,
unterstützen vielleicht so.
Ja, natürlich unterstützen, aber es ist einfach auch spannend, die Stimmen aus den anderen Ländern zu hören. Ich fand einen sehr guten Gedanken heute in dem Gespräch, wo es um den globalen Süden ging auch. Es gibt oft in NGOs so diese Haltung, wir geben denjenigen, die keine Stimme haben, eine Stimme. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Also das klingt ja auch von oben herab oder paternalisierend, sondern wir hören denjenigen, die sonst nicht zu Worte kommen, zu. Dann ist unsere Aufgabe jetzt in Ländern wie Deutschland, diese Stimmen zu verbreiten, dafür einen Raum und dafür ein Echo zu finden.
Jetzt haben wir auch viel über Regionen gesprochen, die sozusagen in diktatorischen Verhältnissen leben, also Russland, Iran. Sie haben aber ganz kurz auch schon mal die westliche Welt erwähnt. Sie haben Schweden erwähnt, wo ja dieses PEN-Treffen auch stattfindet letztlich. Wir erleben ja auch in westlichen Demokratien durchaus, ich sag mal, Bedarf daran, dass man das freie Wort verteidigt. Ja, also die Radikalisierung, Populismus, Gewalt. Also ich meine, Sie haben ja auch zu Beginn dieses Treffens, konnte man ja im Netz nachvollziehen, auch an den Anschlag auf Salman Rushdie erinnert. Das war ja nun in New York. Andererseits sehen wir Hetze gegen Journalisten, wir sehen Einschüchterungsversuche, bedrohten Datenschutz. Es gibt so viel, was auch das freie Wort im Westen bedroht. Inwieweit beschäftigt Sie das?
Das beschäftigt uns sehr und das beschäftigt uns auch in dieser Widersprüchlichkeit, dass das freie Wort ja zum Teil auch reklamiert wird von Menschen, die es anderen sofort verbieten würden, wenn sie dann wirklich an der Macht sind. Und dass man da auch wiederum die falschen Unterstützer hat, das freie Wort, das womöglich dann für Hass und Hetze genutzt wird. Und wie gehen wir damit um? Ja, also wo zieht man auch die rote Linie und sagt, hier ist aber das, wo wir nicht mehr mitgehen. Und das ist natürlich auch dann wiederum unsere Charta und das Ideal einer einen Welt, die in Frieden und Gerechtigkeit lebt und Respekt, Würde des Menschen und die Menschenrechte zu achten. Hm.
Aber auch da gibt es ja kulturelle Unterschiede vielleicht, was Meinungsfreiheit bedeutet, auch in westlichen Demokratien, oder?
Ja, da gibt es natürlich Auseinandersetzungen. Also zum Beispiel, dass die Kollegen, die so mehr vom angelsächsischen Rechtssystem herkommen, die haben einen sehr viel weiteren Begriff von Meinungsfreiheit oder Freiheit des Ausdrucks, Freedom of Expression. Ich finde das Wort Meinungsfreiheit immer etwas problematisch, weil Meinung, das ist was anderes als Haltung oder Gefühle. Ja, also Hass und Hetze ist eigentlich keine Meinung, sondern das ist eigentlich ein Ressentiment. Aber in Deutschland haben wir dann natürlich auch aufgrund unserer Geschichte manche Sensibilitäten, wo man in anderen Ländern ein bisschen unbefangener ist. Und das finde ich aber auch gut und da lernen wir auch voneinander und dann kann man auch die verschiedenen Perspektiven verstehen lernen und dann merkt man auch, was für den einen Kontext gilt, das gilt in einem anderen Kontext eben nicht. Ja? Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, die Unterschiedlichkeit und Diversität, viele Stimmen zu hören und da kann immer sich noch mehr entwickeln, natürlich in vielen PEN-Zentren, dass man da noch mehr sich öffnet.
Aber gibt es da so etwas, Sie haben es schon angedeutet, gibt es da so eine Einigkeit, was der Kern der Meinungsfreiheit ist? Sie haben es ja schon angesprochen, dass es auch viele, auch in westlichen Demokratien gibt, die immer wieder sagen, man kann ja bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Dann werden solche Begriffe wie Cancel Culture erwähnt. Also es gibt ja in verschiedene politische Richtungen hinein tatsächlich den Kampf um Meinungsfreiheit, sozusagen die Deutungshoheit über diesen Begriff. Gibt es einen Kern für Sie?
Also ich denke, der Kern sind Demokratie und Menschenrechte. Und das ist dahinter kann man nicht zurückgehen. Aber natürlich ist auch in diesen Diskussionen, die jetzt gerade gestern und heute waren eben mehrere Workshops, die auch wirklich Raum lassen zum Nachdenklichen sprechen. Und da geht es weniger um Deutungshoheit, sondern auch sozusagen diesen Widersprüchen oder Ambivalenzen bei sich selber nachzuspüren. Also etwa die holländische Kollegin sprach das Beispiel an, wer darf die Gedichte übersetzen. Amanda Gorman, damals das Gedicht bei der Einführung von Joe Biden, hat es in Holland diese Debatte gehabt, wer das Gedicht ins Niederländische übersetzen darf. Dürfen nur Schwarze auch Gedichte von also People of Color solche Werke entsprechend übersetzen? Und das war eine spannende Debatte. Da sind wir aber nicht zu einem Ergebnis gekommen, sondern wir stehen hinterher mehr Fragen im Raum als Antworten.
Also ein Ort der Debatten, dieser internationale PEN-Kongress in Uppsala in Schweden, der noch ein bisschen andauert, der eröffnet wurde in dieser Woche und dabei ist natürlich auch klar als jemand, der im Präsidium des internationalen PEN sitzt, Regula Fenske. Ich danke Ihnen sehr und wünsche noch einen instruktiven und inspirierenden PEN-Kongress.
Ja, danke schön. Bis Freitagabend geht es noch und schönen Gruß aus Uppsala.
Viele Grüße zurück.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Frederik Wirwig.
Das regionale berufliche Bildungszentrum Müritz in Waren hat den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis erhalten. Das gab die Robert-Bosch-Stiftung in Berlin bekannt. In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto Unterricht besser machen. Über das Konzept des Warener Berufsbildungszentrums in Mecklenburg-Vorpommern sagte der stellvertretende Schulleiter Oliver Kracht.
Wir sagen jetzt nicht, jetzt machen wir Mathe und hier sind die Aufgaben und die Schüler sagen auch schon wieder Mathe, sondern wir verpacken das in eine vollständige Handlung, die da beispielsweise heißt, meine erste Wohnung, die kostet so und so viel, du hast so und so viel Geld zur Verfügung, du willst jetzt noch malern, wie viel Farbe brauchst du eigentlich, die müssen es durchkalkulieren und dann ist in dieser Lernsituation ist dann natürlich nicht nur Mathematik, sondern auch, wie finde ich eine Wohnung, welche Behördengänge sind notwendig, also das geht von Recherche über Rechnen, über Vertragsgestaltung und dann ist alles in dieser Lernsituation verpackt.
Vier weitere Preise über je 30.000 Euro erhielten eine Grundschule in Berlin, eine integrierte Gesamtschule aus Niedersachsen, eine Berufsschule aus Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Europäische Schule in Singapur. Deutsche YouTube-Nutzer haben Schwierigkeiten, zwischen journalistischen Berichten zu wissenschaftlichen Themen und irreführenden, einseitigen Videos zu unterscheiden. Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag verschiedener Medienanstalten. Zwar sei ein Bewusstsein für journalistische Sorgfaltskriterien vorhanden, die Anwendung dieser Merkmale stelle viele jedoch vor Probleme. Die Glaubwürdigkeit von Quellen werde nicht hinterfragt, solange Quellen genannt und diese als wissenschaftlich dargestellt werden. Die Kuratorin der Nationalgalerie am Hamburger Bahnhof in Berlin, Schallenberg, fordert, dass Kultureinrichtungen im Fall eines Gasengpasses eine höhere Priorität bekommen als bisher geplant. Sollte es über einen längeren Zeitraum einen kompletten Energieausfall geben, würden etwa in Archiven und Bibliotheken unwiderrufliche Schäden entstehen, sagte sie im Deutschlandfunk. Schallenberg fordert, dass im Ernstfall Museen ähnlich behandelt werden wie etwa Krankenhäuser.
Wir fordern einfach den Status, den andere kritische Infrastrukturen auch haben und dann bedingen würde, dass Gebäudeteile ausgenommen werden von einem etwaigen Kappen von Energieströmen. In den Bibliotheken und in den Archiven zum Beispiel ist Schimmelbildung ein großes Problem, weil je nachdem, welche Temperatur oder unter welche Temperatur es fällt. Wir hoffen sehr, dass die Politik da nochmal neu drüber nachdenkt und diesen Status ändert.
Nina Schallenberg, Kuratorin der Nationalgalerie am Hamburger Bahnhof in Berlin und Nachhaltigkeitsbeauftragte der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Frederik Wirwich mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Also wenn wir jetzt daran erinnern, dass wir Krieg in Europa nach 45 verhindern wollten, müssen wir feststellen, es ist nicht gelungen. Auch wenn natürlich Erinnerungsarbeit gegen Kriege angearbeitet hat. Die Deutschen haben ja bis heute bekanntermaßen einiges aufzuarbeiten, auch wenn dies schon seit etwa so 40 Jahren intensiv passiert, ist noch lange nicht alles reflektiert. Etwa die Einzelheiten der deutschen Besatzungszeit, auch jenseits der eigentlichen Kriegsführung, der Alltag der Besatzung. Dafür wurde vor 2 Jahren ein Dokumentationszentrum beschlossen vom Bundestag. Und heute wollten die Bundestagsabgeordneten nun hören, was genau entstehen soll. Unser Museumsexperte Nikolaus Bernau war bei dieser Vorstellung dabei. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Erstmal vielleicht eine grundsätzliche Frage. Wurde eigentlich nochmal genau begründet, warum es ein Museum nur für dieses Thema braucht, bei den vielen Angeboten, die es ja schon gibt?
Ja, es gibt sehr viele Angebote, zweifellos. Und es wurde doch sehr gut begründet. Das eine war, dass der Generaldirektor des Deutschen Historischen Museums, Raphael Gross, sehr nüchtern gesagt hat, wenn man mehr weiß, dann stellt man auch mehr Fragen. Das heißt, solch ein Zentrum begründet sich schon dadurch einfach, dass heute einfach viele Fragen nicht gestellt werden, weil man sie nirgendwo stellen kann. Und die andere Begründung hat, fand ich, die Historikerin Tanja Tönsmeier von der Bergischen Universität Wuppertal einfach phänomenal gut ausgedrückt.
Und alle besetzten Länder, von Norwegen bis Griechenland und besetzte Sowjetunion bis Frankreich und Niederlande, haben Rationierungssysteme eingefügt. Und diese Rationierungssysteme haben Menschen kategorisiert nach Arbeitsfähigkeit und nach rassischen Kriterien. Überall im besetzten Europa bekamen Deutsche, vor allen Dingen auch die sogenannten Volksdeutschen oder Minderheitendeutschen, höhere Rationen als Einheimische. Und in der Summe bedeutet das, und das, glaube ich, sollte eine Ausstellung zeigen, dass überall in Europa alle Menschen über diese Rationierungssysteme Überlebenschancen zugewiesen bekamen.
Ja, und das ist eben genau die große Geschichte, die in Deutschland bisher kaum erzählt wurde. Also hier konzentriert man sich ja ganz und gar auf den Krieg, während die Besatzungszeit eigentlich so in der kollektiven Erinnerung gar nicht vorhanden ist. Aber die Besatzungszeit betrifft 230 Millionen Menschen in Europa, die eben und viel, viel länger unter dem Besatzung selber gelitten haben, als unter dem ja auch in Deutschland bekannten Blitzkrieg. Und genau darum soll es eigentlich in diesem neuen Institut gehen.
Die auch gemeinsame Erfahrungen offenbar gemacht haben. Das ist ja das, was sie jetzt auch gerade angesprochen hat, ja. Dass es da bestimmte Gemeinsamkeiten gibt, auch in dem, was sozusagen die Opfer während der deutschen Besatzungszeit erleiden mussten.
Das ist genau die Angelegenheit. Es geht eben wirklich von Norwegen bis Griechenland, dass gewisse Grunderfahrungen sind überall in Europa doch die gleichen gewesen. Und das versucht dann auch eben diese Ausstellung, die dort geplant wird. Und das ist ein schönes Heftchen, das kann man sehr schön durchlesen. Und das wird ziemlich detailliert durchdekliniert. Also man kann sich fast schon die Vitrinen vorstellen, wenn ich ehrlich sein soll. Das wird dann doch eben dort geplant. Man möchte erstmal eine Dauerausstellung haben. Ziemlich umfangreich übrigens, 4000 Quadratmeter. Das ist so etwa die Hälfte der Berliner Gemäldegalerie, um so einen vergleichbaren Maßstab hinzukriegen. Und da sind dann zwei so Querschnittsthemen, nämlich einmal, was.
Das ist nur die Dauerausstellung wohl gemeint.
Nur die Dauerausstellung, Entschuldigung.
Die Gesamtfläche sind 15.000 Quadratmeter.
Die Gesamtfläche sind 15.000, für die Ausstellung davon sind 6.000. Es gibt unglaublich viel Raum für Verwaltung, weil das Ganze eben wirklich ein Museum werden soll. Das heißt, man will auch eine eigene Sammlung aufbauen. Das ist übrigens gar nicht so unsinnvoll. Klingt erstmal ein bisschen absurd. Mein Gott, warum wollen die jetzt auch noch eine Sammlung haben? Aber das ist ganz sinnvoll, weil mit Sammlungen kann man eben in das Tauschgeschäft für Ausstellungen einsteigen. Aber zurück zur Dauerausstellung. Die soll eben zwei so Hauptthemen haben, nämlich einmal, welche Folgen haben eben Ideologie und Gewalt. Und dann, wie war eigentlich dieser Widerstand gegen die Unterjochung Europas? Wie sah das aus in ganz Europa? Es gab sehr viel Widerstand, der weit über die Resistance in Frankreich, selbstverständlich, der bekanntlich ziemlich spät angefangen hat, oder den Guerillakrieg in der ehemaligen Sowjetunion hinausging. Und dann da eben Einzelthemen, wie sagen wir, die Zwangsarbeit, die Lager eben als Lebenswelt auch, den Raub, den Kulturraub, der ja bis jetzt viel zu unterbelichtet behandelt wird, vor allen Dingen eben auch in Mittelosteuropa, bis zu den Völkermorden an den Juden oder den europäischen Sinti und Roma. Und dann eben auch das, finde ich sehr spannend, dass man das von vornherein mit eingeplant hat, das hochspannende Thema der Kollaboration. Also wie gehen die Menschen, die besetzt sind, in der Besatzung mit den Besatzungsleuten um, mit den Besetzenden um? Welche Freiräume versuchen sie sich dann doch zu erkämpfen? Und wie werden sie danach teilweise bestraft dafür, dass sie versucht haben, Freiräume zu erkämpfen oder auch schlichtweg einfach korrupt mitgemacht haben?
Das wird interessant zu sehen, denn das wird ja in verschiedenen Ländern Europas unterschiedlich aufgearbeitet, was auch das Verhältnis des eigenen, die Aufarbeitung der eigenen Geschichte von sozusagen auch Kollaborationen angeht, wenn man sehen. Es wird also auch ein politischer Ort.
Das wird auf jeden Museum. Fall. Es wird auf jeden Fall ein politischer Ort, ganz klar. Und deswegen war auch so ein bisschen überraschend, dass dann die Politiker so gar keine Frage hatten, als sie ausdrücklich danach gefragt wurden. Jetzt könnt ihr nicht mal so ein bisschen.
Gab es Fragemöglichkeiten?
Überhaupt. Ja, es war ausdrücklich nichts. Null Frage. Es gab nur so mal ein kurzes Statement. Dazu findet man ja alles ganz okay. Aber das hat doch ein bisschen verdeckt, dass da mindestens mal ein Thema wirklich richtig fehlt, nämlich der Blick nach außen. Das Ganze ist so eine rein eurozentrierte Angelegenheit. Dabei war ja sogar die deutsche Besatzungsherrschaft nicht etwa auf Europa konzentriert. Nordafrika war ein ganz zentrales Gebiet. Man hat ja zum Sturm auf Palästina angesetzt, zum Völkermord in Palästina auch noch. Also das darf man nicht vergessen. Und man hat eng zusammengearbeitet mit Japan und der Unterdrückungspolitik in Ostasien, mit Italien, der Unterdrückungspolitik in Ostafrika. Das wäre das eine. Und das zweite ganz große Thema, wo ich dann doch ein bisschen überrascht bin, ist, man will schon wieder einen Neubau machen. Und also tut mir leid, also 134 Millionen Euro ist eine Menge Geld. Derzeitig natürlich.
Die stehen zur Verfügung, aber die werden vermutlich nicht reichen.
Mit Sicherheit, also schon gar nicht in Berlin. Also wir haben keinen einzigen Museumsbau seit 1990, der innerhalb solcher Grenzen geblieben ist. Die Baukosten sind längst explodiert. Aber das ist nicht das Entscheidende. In Berlin stehen unermesslich viele Bauten aus der Nazizeit, die man ohne Probleme umnutzen könnte. Also das hat ja gerade.
Was fiel Ihnen da ein? Was käme in Frage?
Allen voran natürlich das jetzige Wirtschaftsministerium, das ehemalige Reichsluftfahrtministerium, in dem von Göring ja ganz wesentlich die Ausplünderung Europas geplant wurde. Warum nimmt man da nicht den ganzen Flügel? Das ist ein Riesenbau. Man braucht 15.000 Quadratmeter. Klingt viel, ist aber gar nicht so viel. Der Flughafen Tempelhof ist so groß, da würden 5% von reichen, um dieses ganze Institut unterzubringen. Oder bis runter, sagen wir mal, zu einem Institut oder einem Gebäude wie dem Finanzamt an der Bismarckstraße, bei dem man quasi den Reichsadler noch über ein Portal hängen sieht, so visuell, wenn man da vorsteht. Ja, warum nicht einfach auch mal nach Charlottenburg gehen, das ja so profitiert hat von diesem Ausbeutungskrieg und der Ausplünderung Europas? um dort zu zeigen, welche Folgen hat das, bis heute, bis in die Wahrnehmung, die Fehlwahrnehmung der Ukraine beispielsweise.
Also viele Fragen noch an diese Dokumentationszentrum Besatzungsherrschaft, Fragen zumindest, die Nikolaus Bernau hier bei uns im Studio gestellt hat, die aber offenbar, wir haben es gehört, zumindest von den Bundestagsabgeordneten nicht gestellt worden sind bei dieser Informationsveranstaltung, wo es auch um das Konzept ging, wie das Ganze dann aussehen kann. Vielen Dank für Ihre Eindrücke und auch Hintergründe. Und jetzt schauen wir auf Filme, die im Kino laufen. Gehen wir ins gute alte Kino. Zunächst ein Klassiker, verfilmt, und eine bemerkenswerte Dokumentation. Über die reden wir auch noch, über eine wenig beachtete Musikkultur mitten in Deutschland. Ein Film von Netflix kommt erst einmal in die Kinos, 4 Wochen lang, nur im Kino, auch weil es der offizielle deutsche Oscar-Kandidat ist. Es geht um Krieg in Europa, der Erste Weltkrieg. Ein Buch hat ihn ja besonders drastisch gezeigt, nämlich Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque, verfilmt von Ed Berger für Netflix. Jörg Taschmann, was sagt uns dieser Film in Zeiten, wo wieder Krieg in Europa herrscht?
Also was diesen Film schon ausmacht, ist, jeder Krieg ist in gewisser Weise sinnlos und jedes Opfer im Krieg von normalen Soldaten ist ein Opfer zu viel. Aber dieser Erste Weltkrieg hat ja noch diese Besonderheit, dass da ja unglaublich viele Menschen gestorben sind, weil sie eigentlich ein paar hundert Meter hätten erobern sollen, sozusagen von Schützengraben zu Schützengraben. Und die Front war eigentlich schon 1914 da in Flandern und in Frankreich. Aber viel ist nicht passiert in den 3 Jahren. Und das zeigt dieser Film von Ed Berger schon relativ eindrücklich, wenn dann junge deutsche Soldaten, 17, 18-jährig, streckenweise haben sie ihr Alter gefälscht, damit sie noch in den Krieg dürfen, dann wie Kanonenfutter oder in dem Fall eher Maschinengewehrfutter sinnlos versuchen, irgendwie die Gräben der Franzosen zu erobern oder wieder umgekehrt. Insofern ist das schon ein anderer Krieg als die Kriege, die wir heute haben. Also die Assoziation mit dem heutigen Krieg hatte ich nicht, aber schon die Assoziation, wie sinnlos letztendlich ganz besonders dieser Erste Weltkrieg war.
Und wie Sie auch die Angst offenbar ergreift, Sie haben eine Szene mitgebracht aus dem Schützengraben, aus dieser Verfilmung von Im Westen nichts Neues bei Netflix.
Mach doch, was du willst. Das hat meine Mutter gesagt. Wir bleiben zusammen, Jakob. Wir bleiben zusammen. Ich will heim.
Man hört tatsächlich diese Todesangst, die er ergreift. Also die Figuren in diesem Film sind bedrohte Figuren, kämpfen um ihr Leben? Geht es nur noch ums Überleben in diesem Film letztlich?
Na, vielleicht müssen wir ein kleines bisschen zurückblicken. Sie sind ja euphorisch in den Krieg gezogen. Das sind ja praktisch Gymnasiasten, die kurz nach dem Abi sofort an die Front geschickt werden und da letztendlich verheizt werden, die da mit einem Euphemismus hinkamen und sich gefreut haben, wir gehen nach Paris, und natürlich ganz schnell desillusioniert sind. Im Film ist es dann wirklich so, direkt von der Schule an die Front geschickt, da fehlt leider was, weil es gab noch so im Buch ganze Passagen, wie sie geschleift werden, wie eigentlich die Desillusion schon vorher einsetzt. Und das ist auch etwas, was mich ein bisschen stört an diesem Film von Ed Berger, dass es eigentlich ein Film ist, in dem 2,5 Stunden lang wir nur die Geschichten an der Front sehen. Es gibt kaum mal Ruhe. Es gab im Buch durchaus Passagen, wenn es einen Heimaturlaub gibt und man sich so entfremdet hat. Es gab im Buch auch mal die Geschichte, dass deutsche Soldaten kurze Liebesaffären mit französischen Frauen haben im besetzten Gebiet. Das ist praktisch hier alles zum Opfer gefallen. Es gibt eine zweite Ebene, nämlich die Verhandlungen in Compiègne, in diesem berühmten Eisenbahnwaggon, wo die Franzosen praktisch den Deutschen den Frieden diktiert haben. Das gab es im Buch so nicht. Das ist die einzige zweite Ebene, die der Film noch hat. Aber ehrlich gesagt ist der Film nach 1 Stunde oder nach 1,5 Stunden, ist eigentlich schon klar, es wird Frieden geben am 11. November. Und dann geht der Film immer noch 1 Stunde. Und damit hatte ich ein Problem, zumal dieser Naturalismus des Krieges für mich zu überdeutlich gezeigt wird.
Also Im Westen nichts Neues von Ed Berger. Für Netflix eher eine Enttäuschung für Sie, aber dennoch, wie gesagt, Deutschland schickt diesen Film ins Oscar-Rennen. Wir werden sehen, ob er dann wirklich nominiert wird am Ende, ne? Aber könnte er Chancen haben?
Ich denke schon. Die Amerikaner mögen es, wenn die deutschen Filme über den Krieg erzählen. Das ist einfach so. Ich bin mir sicher, der Film wird es in die engere Auswahl schaffen und hat auch ganz gute Chancen, unter den besten 5 zu sein, die dann am Ende nominiert werden.
Also, Im Westen nichts Neues. Jetzt erstmal im Kino für die nächsten 4 Wochen und dann bei Netflix zu sehen. Diese Verfilmung des berühmten Romans von Erich Maria Remarque über Krieg in Europa. Ed Berger ist der Regisseur. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, Jörg Taschmann, ist eine Dokumentation über eine Musikszene, die vermutlich vielen gar nicht so sehr bekannt sein dürfte, nämlich die türkisch geprägte Musikszene im Westdeutschland der 70er und 80er Jahre. Und das ist offenbar auch keine kleine, sondern eine richtig große. Was wird da erzählt in diesem Film von Cem Kaya?
Ja, das ist wirklich ein faszinierendes Kapitel, in dem eigentlich unrühmlichen Kapitel der sogenannten Gastarbeiter, die ja nichts besser als bessere Lohnarbeiter waren, schlecht bezahlt, die dann, ich sag mal in Anführungszeichen, die Drecksarbeit für die Deutschen machen durften. Und die deutsche Mehrheitsgesellschaft hat überhaupt nicht wahrgenommen, wie viel Kultur sie haben, was für Musik sie hören. Und sie haben in Deutschland Musikkassetten hergestellt, sie hatten Labels, das hat sich millionenfach verkauft. Das hat bloß keiner mitbekommen, weil es eben nicht im Saturn oder in Musikläden verkauft wurde, sondern in ganz normalen türkischen Gemüseläden wurden dann diese Kassetten verkauft. Und da war eine wahnsinnige Vielfalt in der Musik, also von Folklore bis hin zu Protestsongs. Und Cem Kaya, der Regisseur, arbeitet das auf mit Leuten, die dabei waren, mit Leuten, die selber dieser Szene angehört haben, aber auch mit Sammlern von Musikkassetten beispielsweise. Und es gibt tolle Archivbilder, die auch zeigen, wie sehr diese türkischen Arbeiter ausgebeutet worden sind, Arbeiter und Arbeiterinnen. Und dass zum Beispiel wilde Streiks gab dann in den 70er Jahren, wo die deutschen Gewerkschaften ihnen nicht geholfen haben. Das ging sozusagen an den Gewerkschaften vorbei. Und ich fand den nicht nur sehr instruktiv, den Film, sondern der ist auch sehr sinnlich und eben auch so vielschichtig und so voller Musik und Leben, dass der mir richtig viel Spaß gemacht hat.
Also da geht es bei weitem um mehr als nur um die Musikszene, um die türkisch geprägte Musikszene in den 70er und 80er Jahren, sondern auch um gesellschaftliche, politische Konflikte?
Ganz genau, weil es gibt zum Beispiel auch die Geschichte dann eines Rocksängers, der dann eine Weile nach Deutschland geflohen ist, weil ja die Türkei auch immer mal wieder sehr unrühmliche Kapitel hatte, innenpolitische, sehr diktatorische Regierungen, dann sind einige auch geflohen. Die haben sich aber eigentlich in Deutschland nie wohl gefühlt. Die sind dann in dem Moment, wo es wieder ging, oft wieder zurück in die Türkei gegangen.
Und bricht es dann irgendwann ab oder wird das bis ins Heute auch erzählt, wie sich die türkisch geprägte Musikszene entwickelt hat?
Na, es bricht insofern ab, dass mittlerweile es dann auch schon so ist, dass türkische Stars mittlerweile Hallen füllen und dass das natürlich mittlerweile auch die Musikszene erkannt hat. Und heute müssen die nicht mehr in Gemüseläden verkauft werden, die Kassetten, sondern heute kriegt man sie dann wirklich überall.
Liebe, D-Mark und Tod, das ist der Titel, der sehr bemerkenswerte Titel dieser Dokumentation von Cem Kaya, also über die türkische Musikszene in den 70er und 80er Jahren im Westen der Republik und die Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues von Ed Berger. Beides in den Kinos und der Film von Ed Berger dann auch in 4 Wochen bei Netflix, für den er diesen Film auch gedreht hat. Jörg Taschmann, danke.
Sehr gern.
Und jetzt gehen wir mit der Kunst in die Nische. Das gab es ja auch in der DDR, Kunst in der Nische, wo sich diese Kunst der Zensur und den Kulturfunktionären weitestgehend entziehen konnte. Auch in eher kleineren Städten wie Jena zum Beispiel. Sowieso ein wichtiger Ort für die DDR-Opposition, dieses Jena. Eine Ausstellung zeigt jetzt, was in Hinterhöfen damals möglich war. Henry Bernhard hat sich umgeschaut.
Ein überlebensgroßes Foto begrüßt den Besucher gleich im Eingang der Ausstellung. 4 junge Frauen und 2 junge Männer stürzen bestens gelaunt aus einem Hauseingang. Einer der Männer schiebt einen Rollgitterwagen über das holprige Pflaster, in dem eine der Frauen sitzt. Aus diesem Wagen wurden in der DDR die Kartoffeln in Gemüsegeschäften verkauft.
Im Rollgitterwagen sitzt Angelika Costa. Die hatte kurze Zeit vorher einen Ausreiseantrag gestellt.
Erzählt Katharina Kempkin vom Thüringer Archiv für Zeitgeschichte Matthias Domaschk in Jena.
Und die Anekdote ist, dass sie in diesem Rollgitterwagen sitzend über die Johannesstraße geschoben wurde und gerufen hat, lasst mich hier raus. Und das war also symbolisch für die Situation in den späten 80er Jahren in der DDR, denke ich auch.
Kempkin ist eine der Kuratorinnen der Ausstellung im Trafo, einem Kulturort in einer ehemaligen Transformatorenstation. Der rollwagenschiebende Mann ist der Maler und Bildhauer Gerd Wandrer, der seit 1986 in offiziellen Galerien und Einrichtungen nicht mehr ausstellen konnte.
Also er hatte eigene Werke ausgestellt und die Werke sind dann als gesellschaftskritisch, als staatskritisch bewertet worden und die Ausstellung wurde dann zensiert und nach einer Woche geschlossen. Und daraufhin ist es für ihn quasi unmöglich gewesen, in offiziellen Räumen auszustellen und er hat sich auf die Suche gemacht nach alternativen Räumen.
Und er fand den Hinterhof seines Ateliers. Schmal, holprig, runtergekommen, rohe Ziegelwände neben abgeblättertem Putz. Das nächste riesige Foto zeigt eine bunte Menschenmenge, die sich zwischen großformatigen Bildern und Plastiken drängt. Auf einer Vernissage im November 1986 eben auf diesem Hinterhof. Bis zum Juni 1988 gab es 11 Hinterhofvernissagen in der Johannesstraße 16. Dann reagierte der SED-Staat.
Und sie haben eine Mauer hochziehen lassen in dem Hinterhof. 1988, ein Jahr vor der Friedlichen Revolution, also der Mauerbau von Jena quasi.
Gerd Wandrer war da schon ausgereist. Freunde und Künstlerkollegen nicht nur aus Jena haben die Hofvernissagen weitergeführt. Nach dem Mauerbau dann auch an anderen Orten. Es wäre aber falsch, die Hofvernissagen ausschließlich im oppositionellen Kontext zu sehen, sagt Kempken.
Opposition ist ein etwas schwieriger Begriff, weil viele der damals beteiligten Akteurinnen und Akteure sich nicht selber der Opposition zuordnen. Aber es ist natürlich eine Form von unangepasstem Leben in der DDR, von alternativer Kunst und Kultur, die da geschaffen wurde.
Und Ähnliches gelte auch für die damals ausgestellte Kunst, sagt Michaela May, die Ausstellung als Kunsthistorikerin mitkuratiert hat. Manche seien im Verband bildender Künstler gewesen, manche nicht. Manche konnten hier schlicht andere Werke zeigen als in ihren staatlich geduldeten Ausstellungen.
Also in den späten 80ern war ja der sozialistische Realismus schon ausgelaufen, eigentlich eine Lehrformel, die ja trotzdem noch benutzt wurde, um KünstlerInnen zu unterdrücken in gewisser Weise. Aber wenn man die Kunstwerke sieht, dann zeigt sich immer mehr, dass eigentlich diese ganzen Vorstellungen von Ostkunst, Westkunst, Staatskunst, autonome Kunst, was auch immer für dissidentische Kunst, für Bezeichnungen existieren, dass die nie so wirklich zutreffend sind.
Den Beweis bringen die 50 Kunstwerke, die Kuratorinnen aufgespürt haben und die nun im Trafo in Jena zu sehen sind. Malerei, Grafik, Plastik, ein Film. Figürliches und Abstraktes. Besonders herausstechend der Kopfkreisel von Detlef Schweiger. Ein Ölbild, das einen goldenen Kopf in Form eines Kreisels zeigt, der von der antreibenden Peitsche gefesselt ist. Statisch, bewegungslos.
Hinterhofkunst, neu entdeckt. Henry Bernhard war für uns in Jena. Und Ulrike Timm schaut in die Feuilletons von morgen.
Ein 100 Jahre altes Bühnenstück. Und sowohl die Süddeutsche Zeitung als auch die Frankfurter Allgemeine nehmen sich viel Platz dafür. Es geht um Brechts Trommeln in der Nacht, in dem der Krieg für den Kriegsheimkehrer Krakler nie aufhört, auch als er schon lange wieder zu Hause ist. Einen Bühnenschocker hatte der junge Bert Brecht auf die Bretter werfen wollen und dann hatte er Erfolg, der an ihm nagte wie ein schlechtes Gewissen, meint Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen. Dass die Trommeln auf 50 deutschen Bühnen aufgeführt wurden, machte ihn misstrauisch. Die Süddeutsche lässt mit Albert Ostermeier, einen Dramatiker, den Sensationserfolg Brechts reflektieren. Und Ostermeier würdigt den Jahrhundertkollegen durchaus distanziert. Brecht ein Revolutionär? Nur auf dem Papier. Er will bei den Arbeiter- und Soldatenräten dabei gewesen sein. Echt? Brecht? Er war immer ein Held mit dem Maul, nie mit dem Gewehr. Er hat sich immer ausgemustert, wenn er einberufen war. Seine Sprache wehrte sich. Er lag lieber an der Wehr und ließ die Wolken weiterziehen bis zu den Gewittern. Seine Sprache war ein Waffenlieferant für alle Kämpfe bis heute. Sie zog in den Krieg gegen den Krieg, Sätze wie Salven, unvergessbar, unbesiegbar. So Albert Ostermeier in der Süddeutschen Zeitung über Bertolt Brecht und seinen ersten Theatercoup. Glotz nicht so romantisch. Dieser Satz aus dem Stück wurde zum geflügelten Wort. Die Frankfurter Allgemeine nimmt ihn auf, um das Gegenwartstheater zu kritisieren. Glotzt nicht so moralisch, schreibt heute niemand auf ein Plakat. Vielleicht deshalb nicht, weil man das Plakat oftmals einfach umdrehen und einem Bühnengeschehen entgegenhalten könnte, das als Predigt vor den Gläubigen das Unheil in der Welt, die Boshaftigkeit der Bösen und den Mangel an Gerechtigkeit inszeniert. Das Theater der Beschwerde tötet die Verblüffung. Alles schon einmal gehört. Brechts Trommeln waren etwas in Ton und Farbe Unerhörtes, Wildes. Wir bleiben historisch und heutig zugleich. Sissi ist die Kaiserin der Stunde, im Kino, im Roman und jetzt in einer Netflix-Serie. Sissi mit einem oder zwei S, je nach Zeitung, reitet geschwind, ist seit 125 Jahren tot und darf immer noch nicht sterben, denn vom Mythos einer Frau, die beim Leiden spektakuläre Kostüme trägt und es für ihre Selbstbehauptung mit einem ganzen Hof aufnimmt, will man sich nun einmal nicht trennen. Meint die Welt und freut sich doch, dass die neue Serie gemacht ist für eine junge Generation, die Romy Schneider nie gesehen hat. Denn es nimmt ein anderes Drama seinen Lauf. Bei den Royals muss man sich umgewöhnen. Der Tagesspiegel sieht sie vom Thron geholt. Aus der Süddeutschen Zeitung erfahren wir, dass Kaiser Franz Josef laut Scheiße sagen darf, als ihm die Bank Kredit verweigert. Und bei der Hochzeit tanzt der Hofstaat, als wäre er in einem Rihanna-Musikvideo. Wer wissen will, wie sie denn nun wirklich war, die Sissi ist hier falsch. Diese Kaiserin ist ganz und gar von heute. Aber unterhaltsam ist es. Hinschauen lohnt sich, sei es auf einen Brecht-Erstling oder eine unorthodoxe Kaiserin. Gibt es doch sonst wenig genug, an dem man sich erwärmen kann. Die Taz etwa verweist auf die siebte Frustwelle. Die Corona-Zahlen steigen wieder steil an. Lust, sich damit auseinanderzusetzen, hat wohl niemand. Dabei wären Antworten überfällig, denn Corona geht einfach nicht mehr weg. Also Masken wieder rauskramen, über eine weitere Impfung nachdenken oder sich einfach herbstlich auf dem Sofa einmummeln. Dicke Wolldecke bietet kühle Heizung Paroli und dann Serien gucken bis zum Abwinken.
Ulrike Timm mit den Feuilletons vom Donnerstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.